Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der französischen Hauptstadt haben Staats- und Regierungschefs aus aller Welt an das Ende des Ersten Weltkrieges heute vor 100 Jahren erinnert. Die zentrale Gedenkfeier fand am Pariser Triumphbogen statt. Frankreichs Staatspräsident Macron warnte in seiner Rede vor dem Wiedererstarken des Nationalismus. Wenn alte Dämonen wieder zum Leben erweckt würden, führe das zu Chaos und Tod.
Alpha-Jets sprühen die Trikolore in den Himmel. Die Welt hat sich in Paris versammelt. Unter dem Arc de Triomphe mehr als 70 Staats- und Regierungschefs, alle am Ersten Weltkrieg beteiligten Nationen, sind vertreten. Doch in der Regie des französischen Präsidenten ist es keine Militär- oder Siegesfeier, sondern ein leidenschaftlicher Appell für Frieden und Zusammenarbeit gegen den wiedererstarkten Nationalismus. Patriotismus ist genau das Gegenteil von Nationalismus. Nationalismus ist der Verrat von Patriotismus. Zu sagen, unsere Interessen zuerst, egal was mit den anderen ist, löscht das Wertvollste aus, nämlich die moralischen Werte. Am Nachmittag eröffnet die Bundeskanzlerin das Friedensforum in Paris. Der französische Präsident weist ihr damit eine besondere Rolle zu. Und Merkel greift den Faden Macrons auf. Auch sie plädiert entschieden für Zusammenarbeit und warnt davor, das europäische Friedensprojekt in Gefahr zu bringen.
Der Erste Weltkrieg hat uns gezeigt, in welches Verderben Isolationismus führen kann. Und wenn Abschottung vor 100 Jahren schon keine Lösung war, wie könnte sie das heute sein?
Für das Friedensforum hatte Donald Trump keine Zeit. Er besuchte Soldatengräber. Auf dem Platz der Republik in Paris gab es am Nachmittag Demonstrationen gegen ihn und seine Politik. Präsident Macrons großes Weltkriegsgedenken war verbunden mit einer eindringlichen Warnung vor neuen gefährlichen Konflikten durch einen wachsenden, aggressiven Nationalismus. Ein Appell, so haben es viele hier verstanden, nicht zuletzt auch an die Adresse des amerikanischen Präsidenten. Ein Appell, der allerdings an der Realpolitik scheitern könnte.
Auch in vielen anderen Ländern wurde heute weltweit an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren erinnert. In London nahm Bundespräsident Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt an den Gedenkfeiern teil. Am Ehrenmal für die getöteten Soldaten legte er einen Kranz nieder. Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom gedachten Repräsentanten der Kirchen aus Europa der Gefallenen und mahnten den Zusammenhalt Europas an. Auch Neuseeland und Australien würdigten die Opfer des Ersten Weltkrieges. Soldaten aus beiden Ländern hatten in Europa gekämpft.
Polen feiert heute den 100. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Erst zum Ende des Ersten Weltkrieges wurde die lange Teilung des Landes durch Preußen, Österreich, Ungarn und Russland überwunden. Nach einer offiziellen Gedenkzeremonie mit Präsident Duda und der polnischen Regierung beteiligten sich heute 200.000 Menschen in der Hauptstadt Warschau an einem Unabhängigkeitsmarsch. Die Opposition äußerte Kritik an der Veranstaltung, denn im vergangenen Jahr hatten sich dort Rechtsradikale offen rassistisch gezeigt.
Es sollte der große Abschluss der heutigen Feierlichkeiten werden. Ein Marsch mit hunderttausenden Menschen durch die Warschauer Innenstadt. Voran geht die politische Spitze des Landes. Weiter hinten dabei aber auch rechtsnationale Gruppierungen. Sie hatten den Marsch in den Vorjahren organisiert. Vor einem Jahr gingen Bilder von rassistischen Parolen um die Welt. Kurzerhand übernahm diesmal die Regierung die Führung. Das ist ein gemeinsamer Marsch für dich, Polen, zur polnischen Unabhängigkeit. Beim Singen der Nationalhymne setzen die Rechtsnationalen dann ihre Zeichen mit Bengalo-Feuern. Zunächst versinkt alles im Rauch. Doch dann verläuft der Marsch insgesamt friedlich. Für die Teilnehmer ist es ein Tag des Stolzes. Ich liebe meine Heimat, so kann ich meine Dankbarkeit demonstrieren. Ich danke den früheren Generationen, die für uns die Freiheit erkämpften. Ich bin nach Warschau gekommen, um unseren Kindern zu zeigen, dass man als Pole stolz sein kann. Nach dem Ende des großen Marsches versammeln sich die rechtsnationalen Gruppierungen am Nationalstadion zu Ansprachen und Konzerten.
Aus Sicht der Rechtsnationalen ist dieser Tag gut gelaufen. Sie konnten mitmarschieren, auch wenn sie keine rassistischen Transparente zeigen durften. Und die Regierung hat keine klare Trennlinie zu diesen Gruppierungen gezogen. Der politische Streit über deren Teilnahme an der großen Feier wird vermutlich nachklingen.
Ungeachtet internationaler Kritik haben die prorussischen Rebellen in der Ostukraine die Bürger zu Wahlen aufgerufen. Sie wurden aufgefordert, die Regionalchefs und Parlamente der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk zu bestätigen. Die EU und die USA hatten zuvor erklärt, sie würden die Ergebnisse in den von Kiew abtrünnigen Gebieten nicht anerkennen. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini nannte die Wahl illegal.
Diese Menschen stehen neben dem Wahllokal an, denn da gibt es günstige Eier zu kaufen. Drinnen können sie dann aber gleich ihre Stimme abgeben. Viele mit dem international nicht anerkannten Pass der Luganska Volksrepublik. Nur Russland und ein paar andere nicht anerkannte Staaten lassen sie damit rein. Ich stimme für meine Republik ab, damit der Krieg endet. Jede Woche sterben in dem Konflikt aber weiter Menschen. Alle Kandidaten sind pro-russisch. Zahlreiche Hinweise deuten auf eine Einmischung Russlands im Donbass hin. Russland weist das aber zurück. Dass die Wahlen demokratisch sind, daran gibt es erhebliche Zweifel. Keine anerkannten Wahlbeobachter sind vor Ort. Als Beobachter touren Abgeordnete aus Russland oder rechter Parteien aus Europa durch vorher festgelegte Wahllokale. Mit dabei die AfD oder Vlaams Belang aus Belgien.
Was für ein NGO hat Sie eingeladen?
Das kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wer der nennt, aber das ist immer so, es ist eine sehr kleine Zirkel von Leuten, die man anruft und dann gehen wir fahren los.
Ja. Aber Sie wissen nicht, wer Sie jetzt hier durch die Gegend führt?
Ich kenne den Namen nicht, ich kenne den Person, aber ich kenne den Namen nicht.
Als ausländisches Medium dürfen wir nur in einem ausgewählten Wahllokal drehen. Ein Aufpasser hört die Interviews hinter der Kamera mit.
Die westlichen Staaten verurteilen die Wahlen, die hier von den Behörden gefeiert werden, als Hindernis für den Friedensprozess. Die Ukraine spricht gar von Verrat und wirft Russland vor, den Konflikt im Donbass immer wieder anzufachen.
Mit der Aufstellung der Bundesliste und der Verabschiedung des Programms für die Europawahl im Mai 2019 haben die Grünen ihren Parteitag in Leipzig beendet. In den Wahlkampf ziehen will die Partei mit Forderungen nach sozialen Mindeststandards, dem Bekenntnis zum Asylrecht und einem konsequenten Klimaschutz. Etwa mit einem CO2-Mindestpreis für Industrieanlagen und der Einführung einer Plastiksteuer für Einwegprodukte.
Bis zur letzten Abstimmung sind die Grünen sich weitgehend einig in ihren Forderungen nach einem sozialen, klimafreundlichen und solidarischen Europa. Dass sie dabei kaum gestritten haben, sei kein Zeichen von Schwäche oder gar Beliebigkeit, betont der Parteichef. Radikalität und Pragmatismus passten zusammen.
Vom Ziel her denken und sich dafür Bündnisse suchen, breite Allianzen schmieden, jeweils vom Ziel her. Das bringt radikale Politik in den gesellschaftlichen Realismus.
Kompromisse und Koalitionen für die meisten hier längst kein Problem mehr. Dass Friedrich Merz, ein Kandidat für den CDU-Parteivorsitz, die Grünen heute als bürgerlich und partnerfähig lobt, wird auch von Partei Linken nur gelassen kommentiert.
Wir mischen uns nicht ein in den Wahlkampf der Union. Das ist, glaube ich, für die Union eine interessante Erfahrung, die Auswahl zwischen mehreren Kandidaten und Kandidaten zu haben. Aber das ist schlichtweg Sache der Union.
Sie wollen sich auf eigene Herausforderungen konzentrieren. Dazu gehört, dass die Grünen zwar im Westen Deutschlands stark sind, in weiten Teilen des Ostens aber nicht. Und ausgerechnet da stehen im kommenden Jahr 3 Landtagswahlen an.
In manchen Regionen haben wir einfach zu wenig Mitglieder. Wir haben da halt niemand in den kommunalen Parlamenten, die Arbeit täglich machen können. Und deswegen sehen wir es als unsere Aufgabe, auch als Bundesvorsitzende, da unsere Regionen stärker selber persönlich auch mit zu unterstützen.
Trotz glänzender Umfragewerte allzu sicher wähnen will die Partei sich nicht.
Bloß nicht zu sehr abheben, das ist der Kurs der Bundesspitze, die auch versucht, mit dem derzeitigen Schwung schon einen gemeinsamen Landtagswahlkampf im Osten der Republik zu organisieren, damit die Landung für die Grünen dort nicht allzu hart wird.
Spenden von einer Pharmafirma aus der Schweiz bringen die AfD in Erklärungsnot. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung addierten sich die Zahlungen im vorigen Jahr auf mehr als 130.000 Euro. Das Geld sei in mehreren Tranchen an den AfD-Kreisverband Bodensee geflossen. Als Zweck sei Wahlkampfspende Alice Weidel angegeben worden. Inzwischen hat die Partei das Geld zurückgezahlt.
Alice Weidel im Bundestagswahlkampf 2017. In dieser Zeit hat ihr Kreisverband Bodensee Spenden einer Schweizer Pharmafirma erhalten. WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung liegen Kontoauszüge des Kreisverbandes vor. Alle Spenden mit dem Zweck Wahlkampfspende Alice Weidel. Insgesamt mehr als 130.000 Euro, gestückelt in 18 Tranchen. Alice Weidel erklärt im Interview bereits im September 2017 von den Spenden erfahren zu haben.
Das war ein Parteikonto und ich war nicht in dem Tagesgeschäft drin, weil Kontoinhaber mein Kreisverband ist und nicht ich selbst. Und dementsprechend habe ich es eben auch bei unserer Kreisschatzmeisterin und auch bei dem Landesschatzmeister in guten Händen gesehen und habe mich darum auch nicht weiter gekümmert.
Erst mehr als ein halbes Jahr später, im April 2018, wurde das Geld wieder an die Schweizer Firma zurücküberwiesen. Experten für Parteienrecht sehen den Vorgang trotzdem als problematisch an. Die einzelnen Überweisungen hätten als Großspende zusammengezählt und der Bundestagsverwaltung sofort mitgeteilt werden müssen. Aber vor allem:
Das Gesetz verbietet es den Parteien, Geld aus dem Ausland anzunehmen, und zwar genau aus Nicht-EU-Staaten. Das ist deswegen illegal, weil wir nicht wollen, dass der deutsche politische Prozess durch ausländische Strippenzieher beeinflusst wird.
Ralf Özkara, Chef des AfD-Landesverbandes Baden-Württemberg, forderte bereits Alice Weidels Rücktritt. Sollte sich herausstellen, dass die Spende illegal war und sie davon wusste. Über die Rechtmäßigkeit der Spenden muss nun die Bundestagsverwaltung entscheiden.
In der Fußball-Bundesliga bleibt Eintracht Frankfurt weiter in der Spitzengruppe. Die Mannschaft setzte sich am Abend mit 3:0 gegen Schalke durch. Zuvor hatte RB Leipzig gegen Leverkusen ebenfalls mit 3:0 gewonnen. Die Sachsen blieben damit auch im 10. Bundesligaspiel in Serie ungeschlagen.
RB Leipzig heute wieder mit Timo Werner. Der Stürmer hatte am Donnerstag das Europa-League-Spiel in Glasgow noch wegen einer Zehenverletzung verpasst. Und Werner hatte nach 12 Minuten auch die erste Chance zur Führung. Seinen Schuss aus 16 Metern lenkt Bayer-Keeper Radetzky über den Balken. RB weiter mit den besseren Szenen. Diego Demme mit feinem Fuß in den 16er und Pausen mit schönem Lupfer zum 1:0 nach 27 Minuten. Der Schiedsrichterassistent hatte zunächst abseits angezeigt. Schiedsrichter Martin Pedersen bekam dann ein Signal vom Videoassistenten aus Köln und entschied zu Recht auf Tor. 10 Minuten vor der Pause, Leverkusen mit guter Möglichkeit zum Ausgleich. Havertz verlädt Ilsanker, sein Schuss rauscht knapp über das Tor. Die Vorentscheidung 20 Minuten vor dem Ende. Über Pausen und Sabitzer wandert die Kugel zu Lukas Klostermann, der 22-Jährige mit seinem ersten Saisontor im 100. Pflichtspiel für RB. Die beiden bisherigen Torschützen dann auch am dritten Treffer beteiligt. Der Abpraller von Klostermann fällt Pausen vor die Füße und der Däne verwandelt in Minute 86 zum 3:0 Endstand.
Die Tabelle: Dortmund mit 4 Punkten Vorsprung vor Mönchengladbach an der Spitze, Leipzig nun auf Platz 3 vor Frankfurt. Auf den Europa-League-Plätzen München und Hoffenheim. Es folgen Bremen, Berlin und Mainz. Die zweite Hälfte beginnt mit Augsburg, dann Freiburg und Wolfsburg. Schalke belegt Platz 14. In der Abstiegszone Hannover, Düsseldorf und Stuttgart.
In den deutschen Karnevalshochburgen hat heute die 5. Jahreszeit begonnen. Pünktlich um 11.11 Uhr starteten die Nerren und Nahalesen in eine diesmal außergewöhnlich lange Saison, die erst am 6. März mit dem Aschermittwoch endet. In der Kölner Altstadt schunkelten und feierten zum traditionellen Saisonauftakt zehntausende Menschen. Auch in Mainz versammelten sich tausende Fasnacht-Fans und stimmten bei mildem Herbstwetter den Nahallamarsch an.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 12. November.
Der Südosthälfte Deutschlands beschert hoher Luftdruck Sonnenschein. Dem Nordwesten Tiefdruckeinfluss Regenwolken. Von der sehr milden Luft profitieren alle Regionen. Heute Nacht regnet es in der Nordwesthälfte mancherorts, in der Südosthälfte oft klar. Vor allem an der Donau bildet sich Nebel. Der kann sich morgen teilweise zäh halten, aber oft scheint in der Südosthälfte die Sonne, im Westen und Norden weiterhin leichter Regen. Heute Nacht in der Pfalz bis 13, an den Alpen knapp über 0 Grad. Morgen 11 Grad an der Nordsee, sehr milde 21 Grad am Oberrhein. Am Dienstag wechselhaft und im Norden windig, später von Westen freundlicher. In den folgenden Tagen scheint unter Hochdruckeinfluss auf die Sonne, zumindest abseits und nach Auflösung teilweise zäher Nebelfelder.
Um 22.45 Uhr hat Peter Atterlei diese Tagesthemen für Sie. Weltkriegsgedenken, Macron und Merkel warnen vor Nationalismus und Überweisungen für Alice Weidel, Verdacht der illegalen AfD-Wahlkampfspenden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.